Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RefLab.
Heute sind es vier Geister, die sich in unserem Studio zu einer Geistzeitfolge verabredet haben. Und wir werden gemeinsam abtauchen in die Frage, die unseren Podcast zurzeit ziemlich umtreibt, nämlich: Gibt's was Neues von Gott? Wie können wir menschenfreundlich, vernünftig, gläubig von Gott denken und reden? Mit dabei wie immer Thorsten Dietz. Thorsten, ich begrüße dich.
Hallo Andi.
Ja, und Thorsten, ich bin heute echt besonders happy, dass du dabei bist, weil du kennst dich in diesem Thema, was wir heute anpacken wollen, in der Tat wesentlich besser aus und bist da ordentlich zu Hause. Unser Thema wird sein: Wie queer ist Gott? Und ich habe in der Vorbereitung auf jeden Fall schon mal so viel verstanden. Wenn es eine aufregende Gesprächspartnerin gibt, die uns was Neues von Gott erzählen kann, dann mit Sicherheit Queer Theology. Also das wird eine coole Geschichte. Und ich habe oft gedacht, holy moly, was kann man alles über Gott denken? Ne? Also dringende Bitte an alle ZuhörerInnen: Ja, die Geister scheiden sich an diesen Fragen, die wir hier heute miteinander aufs Tapet bringen. Wenn es um queere Ansätze auch in der Theologie geht. Aber jetzt, egal ob du innerlich jubelst und sagst, na endlich, jetzt haben sie es auch verstanden, oder ob du eher seufst und sagst, oh, muss das jetzt auch sein? Hey Leute, lasst uns neugierig sein, lasst uns einander zuhören, lasst uns versuchen, einander zu verstehen. Und die Frage, ob ich das jetzt gut finde oder nicht, die kann erstmal hinten angestellt werden. Wir lassen uns aufeinander ein. Und ich wette, das wird eine klasse Folge, weil wir haben zwei Gästinnen dabei. Die eine kommt aus dem hohen Norden, Hamburg. Dort hat sie Theologie studiert und in den nördlichen Gefilden Deutschlands hat sie dann auch unterschiedliche Lehraufträge in Seelsorge, in Kirchengeschichte wahrgenommen. Hat als wissenschaftliche Mitarbeiterin gewirkt, Vikariat in der Nordkirche und 2018 Promotion mit einer ritualtheoretischen Arbeit, der Titel Rituale von Zwang bis Segen, Zwangsstörungen in seelsorgerlicher Perspektive. Seit 2020 ist sie Postdoktorandin am Institut für praktische Theologie der Uni Bern und hat dort bis 2022 die interfakultäre Forschungskooperation Religious Conflicts and Coping Strategies wissenschaftlich koordiniert. So, das war jetzt eine lange Liste. Herzlich willkommen, Miriam Löhr.
Hallo, vielen Dank.
Und die andere tüftelt in Bern gerade an ihrer Doktorarbeit, und zwar am Institut für Systematische Theologie. In Bern und in Jerusalem hat sie auch Theologie studiert. Sie war ein knappes Jahr lang Stellvertreterin auf einer Pfarrstelle in, auf Deutsch sagt man, glaube ich, St. Immer, aber ich, französisch ausgesprochen wahrscheinlich Saint-Imier, oder? Sie war auch wissenschaftliche Assistentin an der Uni Zürich für ein halbes Jahr lang. Herzlich willkommen auch dir, Lara Kneubühler.
Hallo.
Ihr beiden, wie seid ihr an dieses Thema gekommen? Wollt ihr da mal ein bisschen erzählen, was da die Gründe waren, die euch jetzt mit, dass wir euch mit Queer Theology in Verbindung bringen können?
Ja, also ich bin zur queeren Theologie eigentlich über Feminismus gekommen, als Frau, die vom Feminismus bzw. Patriarchat selbst betroffen ist und dann gerne nachdenkt über Sachen. Und queere Theologie hat mich dann sehr auch gereizt, intellektuell gereizt, zu sehen, was da ist, was da möglich ist. Genau, und wie man, wie du gesagt hast, über Gott denken kann.
Ja, bei mir ist es ein bisschen ähnlich. Ich habe im Studium feministische Blog-Seminare besucht. Da waren wir ganz wenige, aber das waren ganz intensive Veranstaltungen. Und da habe ich eigentlich gelernt, theologisch zu denken. Also wirklich die Herausforderung, wirklich, was finden wir plausibel, was hat mit unseren Lebenserfahrungen zu tun. Das hat mich sehr geprägt. Jetzt zur queeren Theologie bin ich gekommen, Ja, weil es einfach der dominantere Diskurs ist und eben auch über unsere Ringvorlesung in Bern, wo ich einen Vortrag gehalten habe und ja, dadurch jetzt auch hier im Diskurs nochmal viel aufgegriffen habe und nochmal vertieft habe. Aber ja, es ist ein persönlicher biografischer Bezug.
Wie kam es zu dieser Ringvorlesung? Das ist jetzt auch schon mal unsere erste Buchempfehlung hier, die wir für heute aussprechen und die wir verlinken werden. Denn in diesen Tagen ist als Open Access, aber auch als Print-Version das Buch gekommen, was ihr dann herausgegeben habt auf der Basis dieser Ringvorlesung Queere Theologie, Perspektiven aus dem deutschsprachigen Raum. Wie kam es zu dieser Ringvorlesung?
Gewünscht wurde sie von Berner Studierenden und die Theologische Fakultät der Uni Bern hat gesagt, dann machen wir das mal, lassen uns drauf ein. Und es war eben eine Ringvorlesung, die aus allen theologischen Bereichen sozusagen Vorträge dann gehalten hat, immer mit einem sehr mündigen Auditorium, was mitdiskutiert hat. Und dadurch ist ja ein Panorama sozusagen entstanden. Und was das Spannende war, es gibt einen großen englischsprachigen Diskurs, aber im deutschsprachigen weniger. Insofern hat es auch was Innovatives.
Ja, dann machen wir an der Stelle gleich mal weiter. Queere Theologie, ihr habt es gesagt, also international ist es ein Riesending. Ne? Da gibt es eine 30-jährige Geschichte in Deutschland. Noch nicht so viel zu finden. Ich kann mich erinnern, ich habe in den 90ern studiert. Das war ja eigentlich so das Jahrzehnt, wo queere Theorie und queere Theologie so richtig losging. Als ich in den 90ern studiert habe, war überall, wo ich war, Tübingen und so, feministische Theologie noch überhaupt nicht angekommen. Waren alle dagegen, kam gar nicht vor, waren nur so private Geheimzirkel oder so. Aber ich wurde dumm gelassen im Studium. Darum, also ich weiß, wenn man in den internationalen Forschungsverbünden ist, dann hat man da irgendwie schon was mit zu tun. Aber könnt ihr für Menschen, die so sagen würden, ich weiß gar nicht so richtig, was das ganze Queere ist, mal ansatzweise erklären, was bedeutet queer, sowas ist queere Theorie und dann am Ende queere Theologie?
Ja, gerne. Also queer hat wie vier Bedeutungsebenen. Als erstes ursprünglich sozusagen bedeutet es wie der deutsche Verwandte quer erstmal etwas Negatives, also so eine Bezeichnung für eine beliebige negative Sache. Und dann wurde es spezifisch gebraucht, das ist dann die zweite Bedeutungsebene, für als Schimpfwort für homosexuelle Menschen. Daraus erfolgend, die dritte Ebene sozusagen, haben diese homosexuelle Menschen diese Bezeichnung dann sich angeeignet und haben das wie positiv, als positive Selbstbezeichnung aufgenommen. Ja, genau, wir sind queer und. Und daraus hinaus ist dann sozusagen dieser Impuls auch im akademischen Diskurs oder in der akademischen Denkwelt dann gelandet, wo man versucht hat, aus dieser ganz konkreten Erfahrung von homosexuellen Menschen und dann auch Transmenschen zu denken, was hat das für Konsequenzen, wenn man davon ausgeht und nicht von der cis-heterosexuellen Lebensart, Lebensweise. Und damit verbindet sich dann eine starke Identitätskritik oder eine Überlegung zur Identität. Was bedeutet das Identität? Was bedeutet das Mann, Frau zu sein? Genau. Da sind wir schon eigentlich bei der queeren Theorie, also bei den Queer Studies, die das machen und eigentlich ein sehr, sehr breites Spektrum abdecken von was ist Gender, also der Geschlechtsausdruck sozusagen, aber auch Sexualität, was bedeutet das, wie verbindet sich das? Und queere Theologie, das ist dann halt ein bisschen die Frage. Es gibt mehrere Ansätze, die versuchen, queere Theologie zu definieren. Es gibt einmal ein bisschen den Ansatz zu sagen, Queeres hat es in Theologie immer gegeben. Und das ist natürlich ein Stück weit berechtigt zu sagen, weil queere Menschen seit jeher Gläubige waren und Theologie betrieben waren. Und in diesem Sinn, ja, quote-unquote immer dabei waren. Manche Ansätze sagen, okay, es gab zuerst die Queer Studies und dann die queere Theologie. Und je nachdem, insbesondere von Seite der Theologie, sagt man dann auch, naja, es ist wie auch gleichzeitig entstanden. Also der Impuls, der dann zu den Queer Studies, zur queeren Theorie geführt hat, war dann eine gleichzeitige, parallele Entwicklung in der Theologie. Also da, je nachdem, wen man fragt, kriegt man auch unterschiedliche Antworten.
Ja, spannend. Ich frage an der Stelle nochmal nach. Zum einen hast du beschrieben, also es waren ursprünglich heute schwule und lesbische Gruppen, die im Grunde als schräg, sonderbar, pervers aussortiert wurden. Die sind nicht normal, die sind komisch, die dann aber wirklich gesagt haben, das machen wir uns zu eigen, das drehen wir um, wir nehmen das als Selbstbezeichnung und Pride, diese ganzen Sachen, CSD, das waren ja Dinge, im Grunde die Diskriminierung aufzugreifen und umzudrehen. So, und aus dieser Selbstbezeichnung von Menschen, die ausgegrenzt und marginalisiert worden sind, wie kann man da eine Theorie machen? Also was ist da der Punkt, dass man jetzt irgendwie sagt, das ist eine Forschungsperspektive, da können wir interdisziplinarisch richtig was mitmachen?
Ja, die Frage, die sich dahinter versteckt und dann sozusagen auch hinter diesen konkreten Lebensentwürfen und konkreten Diskriminierungen steht, ist einerseits, wie ich es schon erwähnt habe, die Frage nach Identität, aber andererseits dann auch die Frage nach Macht und ihrer Ausübung. Also sozusagen, was setzen wir als in Anführungszeichen normal? Was ist die Norm? Wovon geht man einfach aus? Und wir leben in einer Welt, wo wir davon ausgehen, okay, jeden Menschen, den ich begegne, ist heterosexuell, also kann ich mit dem Menschen flirten oder so. Die allermeisten Filme, auch wenn es Actionfilme sind, am Ende kommt der Held dann mit der Frau, oft mal die einzige Frau im Film, dann zusammen, weil so ist es halt einfach. Mhm. Und wenn man dann nachfragt, okay, es gibt halt Menschen, die sind anders. Wo sind die? Dann merkt man erstmal, okay, man redet nicht so sehr von denen. Und wenn man dann sozusagen die Perspektive wechselt, was ändert sich alles damit? Und eigentlich ändert sich halt auch viel damit, auch die Rede von Gott, wo man auch, das ist ein bisschen ein klassischer Vorwurf, aber mit sehr vielen männlichen Bezeichnungen und Attributen von Gott redet. Und was sagt man denn eigentlich alles? Vielleicht auch mehr beziehungsweise unbewusst über Gott, wenn man dann sagt, Gott ist Vater, Gott ist Sohn. Genau. Und auf diese Ebene der Untersuchung von Machtverhältnissen, da kommt man sehr schnell in philosophischen Entwürfen, hermeneutischen Entwürfen.
Ja, also sehr spannend. Na, am Anfang kann man im Grunde sagen, tun die Leute so, es gibt normal und nicht normal. Und so wird die Welt eingeteilt, so wird das sortiert. So, und dann die Entdeckung ist aber, dieses Sachen als nicht normal irgendwie einzuzeichnen, ist natürlich auch eine Form der Machtausübung. Damit wird völlig klar, das zählt nicht. Das ist außerhalb des Spektrums, das ist irgendwie gefährlich oder irrelevant. Da wollen wir aber nichts mehr zu tun haben. Da haben wir nicht mal Wörter für. So, und diese Machthaltigkeit der Sprache, der Kategorien kritisch zu hinterfragen, das ist offensichtlich so diese queer-theoretische Annäherungsweise. Und das ist dann natürlich eine Sache, die gilt nicht nur für hetero und homosexuell. Das geht dann auch auf Geschlecht. Also was verstehen wir unter Mann und Frau, unter Familie und am Ende sogar unter Gott? Geht es darum?
Ja, eigentlich hast du es gut zusammengefasst. Also es ist sozusagen der Ansatz, die Erfahrung, die Lebenserfahrung als Hermeneutik zu nehmen und darauf zu kommen, was steckt eigentlich dahinter oder was wird in Texten auch versteckt oder ist rausgefallen oder wird also wie auch immer, wirklich zu schauen, was ist eigentlich, also klassisch feministisch wäre die Hermeneutik des Verdachts, also davon auszugehen, da steckt noch mehr im Text zwischen den Zeilen. Und wie kommen wir daran und was hat vielleicht auch das Ganze davon, was hat Theologie davon, also queere Theologie ist nicht nur Theologie für queere Menschen letztlich. Also auch in der Parteilichkeit vor allem, aber letztlich profitiert auch die Theologie als Ganze davon. Also genau sozusagen die, die Punkte zu hinterfragen, die vermeintlich einfach so sind.
Ja, also sehr spannend. Meine persönliche Erfahrung ist, als ich so vor 15, 20 Jahren anfing, mich zu beschäftigen, fand ich das gefährlich und war gefühlt dagegen. Bis ich anfing, ein bisschen mehr zu verstehen, also überhaupt auch zu sehen. Es ist was von Hermeneutik, wie du sagst, also Texte verstehen. Die Frage, wie wird in Texten die Welt geordnet? Was wird abgebildet, was nicht? Was wird verschwiegen, was wird verdrängt, ist aber trotzdem da? Welche Normalitäten sind im Grunde, naja, Machtsetzungen, dass bestimmte Dinge eben auch weggedrückt werden? Wenn man das versteht, kann das für alle hilfreich sein. Denn ich glaube, quasi alle Menschen machen die Erfahrung, dass sie mit bestimmten Bereichen ihres Lebens vielleicht auch nicht so passen oder nicht dazugehören oder potenziell abgewertet werden oder irgendwie sich selbst schämen oder sonst was. Das zu nehmen als Hermeneutik des Verdachts, sagst du, also klassisch feministisch, welche Machtlogiken stecken in Texten, in Theologien, in Gottesbildern, und ginge das auch anders? Das ist, glaube ich, das spannende Ding, wo ich denke, queere Theologie ist nicht nur für queere Menschen wichtig. Alle könnten was lernen, wenn sie wollen.
Ja, finde ich auch für mich das Verheißungsvolle, weil ich habe so den Eindruck, queere Theologie, das, was ich jetzt so mal so gelesen habe und mich angefangen habe, damit zu beschäftigen, das ist auch so eine deutliche, manchmal auch augenzwinkernde Erinnerung. Find uns nicht schrill und komisch, sondern erkenne erstmal, dass du in dem, was du als normal betrachtet hast, ständig bestimmte Aspekte in deine Theologie mit hinein importiert hast, dessen warst du dir gar nicht bewusst. Du siehst dich selbst als Mann, als hetero, in einer mitteleuropäischen Gesellschaft und so weiter. Und wir zeigen dir jetzt mal, dass deine Gottesvorstellung, wenn ich das nochmal zuspitze auf unsere Frage, was gibt's Neues von Gott, ne, dass die mitnichten einfach die Norm ist, dass du davon ausgehen kannst. Also da fühle ich sofort, da kann ich profitieren. Ich würde sogar so weit gehen. Ich empfinde das auch sowas, wie soll ich jetzt sagen, etwas Inkarnatorisches oder etwas Jesuanisches. Ich meine, also was Jesus da teilweise auch gemacht hat mit Messias-Vorstellung, mit Gottes-Vorstellung, und zwar aus der Sicht derer, die ja auch Opfer dieser epistemischen Ungerechtigkeit waren. Eine Frau sagt das und jeder sagt, komm, rede. Aber wenn es ein Mann sagt, da ist es voll bedeutungsvoll. Eigentlich sagen sie dasselbe. Sie sind Zeuginnen der Auferstehung gewesen, werden hinterher wieder zum Schweigen gebracht und ausgeblendet. Ne? Also habe ich auch gemerkt, meine Güte, auf welcher Seite will ich stehen? Jesus stand auf der Seite derer, deren Perspektive, deren Erfahrungen eben als Ausgegrenzte überhaupt gar keine Rolle gespielt haben. Und er hat eine, ich würde mal sagen, eine innovative Theologie auch teilweise entwickelt. So in diese Richtung merke ich sofort, da finde ich viele Andockpunkte, habe ich hier, vermutlich gibt es da viel zu lernen. Bin ich damit so auf einer richtigen Schiene? Was würdet ihr so sagen, wenn einer, der sich jetzt eher von außen nähert, das so sagt?
Also ja, würde ich genauso sagen, und es vielleicht noch zuspitzen, zu sagen oder sich Gott als weißen Mann vorzustellen oder zu sagen, Gott ist ein weißer Mann sozusagen oder wie ein weißer Mann, ist eine Reduktion. Also eigentlich ist es theologisch gar nicht zulässig, Gott so zu reduzieren in unserer Vorstellungswelt. Und biblisch gibt es ja auch ganz viele Bilder von Gott, ganz viele Redeweisen, eben keine sprachliche Festlegung, sondern eher eine Öffnung. Insofern hat das eigentlich, ist es eigentlich genuin theologisch, das zu hinterfragen. Aber eben Theologie ist auch geprägt von Machtverhältnissen. Insofern ist diese hegemoniale Perspektive in die Theologie auch eingeflossen. So, aber genau das zu merken, was sind eigentlich meine Voraussetzungen, die ich vielleicht auch geprägt in einer patriarchalen Gesellschaft gelernt habe, stimmen die eigentlich und engen die eigentlich mein theologisches Denken und meinen Glauben, meine Spiritualität eigentlich ein? Und da wird es spannend.
Miriam, du hast mit einer Pfarrerin ein Interview geführt und dieses Interview ist, glaube ich, auch der erste große Beitrag dann in eurem Buch Queere Theologie. Und dieses Interview mit Irene Schwien ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, das trägt den Titel überall mit queeren Menschen rechnen. Wem würdest du denn diesen Ratschlag besonders gerne geben? Oder wer denkst du, hat diese augenzwinkernde Aufforderung besonders nötig? Hey, rechne mal überall damit, dass du es mit queeren Menschen zu tun haben könntest.
Ja, wahrscheinlich schon allen, die jetzt denken, damit habe ich noch nie gerechnet oder darüber habe ich noch nie nachgedacht. Also es ist im Grunde ja die Haltung, erstmal zu schauen, was ist das für ein Mensch, der mir gegenüber sitzt und nicht in Kategorien zu stecken oder in Schubladen zu stecken. Also insofern ist es eigentlich eine Haltung, die Menschen sich selber verorten lässt oder definieren lässt sozusagen und nicht meine Kategorien, die ich überstülpe. Also insofern, ja, allen.
Ja, also als ich dir gerade zugehört habe, habe ich gedacht, diese ich habe es jetzt mal als Ermutigung verstanden, überall mit queeren Menschen zu rechnen. Es ist aber doch dann eigentlich nur ein Durchgangsstadium, weil am besten wäre ja, wenn das gar nichts Besonderes mehr wäre, wenn man niemandem mehr sagen müsste, hier Achtung und pass mal auf, sondern ja, wenn es einfach, dass man gar nicht mehr drüber reden müsste, das wäre doch dann sozusagen das Ziel irgendwie. Also da merkt man, wir befinden uns noch auf einem Weg, wenn wir so einen Titel an diesem Interview geben. Wo siehst du uns als reformierte Kirche oder auch uns in der evangelischen, in der reformierten Theologie? Was haben wir da schon erreicht und was wären aber auch Ziele, die du nach wie vor Augen hast und wo du auch sagen würdest, lasst uns diese Ziele nicht hergeben und aus den Augen verlieren?
Also erstmal würde ich sagen, die reformierte Kirche ist ziemlich weit im Vergleich auch mit anderen Kirchen, das ist auch was Irene Schwien im Interview stark macht. Es hat sich sehr viel bewegt. Es gibt viele offene Gemeinden, es gibt viele Pfarrpersonen, die überall mit queeren Menschen rechnen. So. Und gleichzeitig gibt es viele andere Erfahrungen, gibt es viele Erfahrungen von nicht gesehen werden, von Ausgrenzung. Insofern ist beides da und beides ist ernst zu nehmen und existenzielle Erfahrungen zum Teil so in beide Richtungen. Eine Sache, die mir wichtig wäre, vor 2 Jahren war ja zentral die Debatte um die Ehe für alle sozusagen. Und ich glaube, also dass für manche sozusagen damit so viel erreicht ist, dass man das Thema ad acta legen könnte. Und das ist was ich schwierig finde. Also das ist ein Schritt, aber jetzt zu sagen, damit ist alles erreicht, fände ich zu kurz gegriffen, zumal die Ehe für alle, also alle müsste man auch nochmal schauen, das betrifft dann ja auch wieder nur einen sehr kleinen Ausschnitt der Gesellschaft, der auch wiederum normiert. Also sozusagen, wenn queere Personen dann akzeptiert sind, wenn sie sich in die bürgerliche monogame Zweier-Ehe begeben sozusagen, dann sind ganz viele ausgeschlossen, die sich darin nicht wiederfinden. Also mir wäre wichtig, dass auch Kirche, auch jetzt vom Hintergrund von Kasualien her, nicht sozusagen mit der Ehe für alle alles abgedeckt wahrnimmt, sondern auch noch sieht, es gibt andere Lebensformen, es gibt andere Lebensentwürfe, die dadurch eher weniger gesehen werden, weil ja die Ehe für alle so dominant war. Also ich würde sagen, mir wäre wichtig, eine Offenheit, eine Wahrnehmung für die Vielfalt von Lebenskonzepten jenseits von Ehe auch. Also auch so alles das, was nicht sichtbar ist, und das ist häufig das, was nicht in Ehe und Kleinfamilie gebunden ist, überhaupt wahrzunehmen. Und da ist man dann schnell bei Kasualien, aber auch beim Menschenbild und so weiter. Also da nicht stehen zu bleiben, das wäre mein Wunsch. So.
Ich fand in dem Interview, als ich das durchgelesen habe, eine schöne Stelle. Da fragst du deine Interviewpartnerin, wie sie es mit gendergerechter Sprache hält. Und sie gibt dort eben so ein tolles Beispiel auch von, ja, Empathie, dachte ich. Das ist sehr empathisch, wo sie so ein Stück weit sagt, wann sie auch drauf verzichtet und wann sie denkt, da ist auch anderes wichtig. Ich kam dann auf die Idee und wollte dich das auch fragen. Wie hältst du das? Ist das für dich flächendeckend oder hast du da auch so Variationen drin, wie du das bei Irene Schwien auch sozusagen gehört hast?
Auf jeden Fall. Also wenn ich wissenschaftliche Texte schreibe, dann gendere ich auf jeden Fall. Überlege mir auch vorher, wie. Es gibt aber auch Situationen, wo ich es anpasse im Sinne von, ich möchte von meinem Gegenüber verstanden werden. Also wenn jemand sich mit dem Diskurs oder der Sprache noch gar nicht auseinandergesetzt hat, dann würde ich nicht darauf beharren, um den Preis, dass kein Dialog mehr möglich ist. Also ich glaube, das ist wichtig da, Sensibilität. Also Irene Schwien hat ja das Beispiel, sie würde bei einem Menschen, den sie bestattet, der traditionell verortet war, nicht auf Biegen und Brechen in der Bestattung, also in der Abdankungsfeier gendern, dann würde ich auch sagen, ja genau, das hat da nicht den primären Ort. Insofern ist es eine Frage von Kommunikation und die ist immer situativ. Insofern, ja, aber klar, ich gender auch da, wo es die Leute nicht hören wollen. So. Aber nicht sozusagen als Selbstzweck, sondern als Ausdruck meiner Haltung. Aber eben, es kommt auch drauf an. Ja,
ja, ich finde, wenn da sowas wie liebevoller Umgang und Offenheit auf allen Seiten wieder mehr Einzug hält, ich glaube, da könnten wir uns manche Diskussion oder auch manchen Ärger, Missverständnisse irgendwie ersparen. Aber es ist eine feine Linie, die es, glaube ich, oft nicht einfach zu ziehen oder in der Sprache zu ziehen gibt. Ich leite nochmal über zu queerer Theologie. Wie geht ihr um mit dieser Frage, Queer Theology aus Sicht nicht queerer Menschen? Das scheint mir nach allem, was ich so gelesen habe, so eine der großen Spannungen zu sein. Also auch ich merke sofort so, dass ich denke, ich will mich auf keinen Fall irgendwie anbiedern. Und auf der anderen Seite so bestimmte Anliegen, die mir jetzt auch wichtig werden, sicherlich auch zu meinen eigenen machen. Und doch wäre es natürlich völlig vermessen, dass ich jetzt denke, ich steige da in Queer Theology oder so ein, weil ich da irgendwie, keine Ahnung, mich jetzt erstmal so von außen näher. Das würde uns, glaube ich, interessieren. Wie geht ihr mit dieser Spannung um?
Für mich, was es anspricht, ist die intrinsische Spannung, die es in Queer Studies oder auch queere Theologie gibt. Und zwar die Spannung zwischen einem, wenn ich das so nennen kann, Sitz im Leben, der sehr konkret ist, in queeren Lebensentwürfen und queeren Erfahrungen. Und dann sozusagen die Theorie, die daraus gewachsen ist. Und ich glaube, zuerst muss man erstmal ein Vorsicht und Vorbehalt setzen, weil wenn man nur auf der theoretischen Seite ist, kann man das Queere aus queerer Theologie sozusagen entfernen. Denn dann wird es nur noch eine Theorie über eben Machtverhältnisse, Identitäten und so weiter. Und ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass man sich immer wieder vergewissert und vergegenwärtigt, dass es queere Theologie ist halt nicht alles, sondern es geht um queere Menschen, die und ihren Erfahrungen und ihre Sexualitäten, aber auch ihre Erfahrungen von Diskriminierung und so weiter. Und diese Spannung sollte man nicht loswerden, sozusagen. So, das ist erstmal so die Prämisse, der Vorbehalt, das kleine so Achtung. Ja, das stimmt, man sollte vorsichtig sein. Aber dann würde ich auch sagen, weil Queer Studies oder queere Theologie eine fachübergreifende Haltung ist, eine Art des Fragens und Nachfragens und auch vielleicht des Störens ist, das kann man machen, ohne selbst queer zu sein. Aber allerdings sollte man sich dann nicht selbst sozusagen die Lorbeerblätter geben, sondern ob das, was man tut, hilfreich ist oder nicht, der Community, das entscheidet man dann nicht selbst, sondern die Menschen der Community sagen dann, ja, das war jetzt hilfreich für uns oder nicht hilfreich für uns. Aber sozusagen am Diskurs teilnehmen, rein eben theoretisch in all den Bedeutungen, die das Wort gerade hat, kann man schon mit all den Vorbehalten, die ich genannt habe.
Darf ich noch ergänzen? Also ich würde auch sagen, queere Theologie ist politisch, die will was. So. Und gleichzeitig ist eine Gefahr vielleicht sozusagen, es ist irgendwie auch eine, also wenn sie sozusagen genutzt wird, um irgendwie einen Diskurs zu bedienen, aber die Menschen dahinter nicht gesehen werden, genau wie Lara sagt, dann hat es was Vereinnahmendes, das wäre problematisch. Auf der anderen Seite ist queere Theologie nichts, was nur queere Menschen betrifft, weil auch wer cis, hetero und so weiter lebt, hat was davon, dass es eine queere Gruppierung gibt, die sozusagen das Spektrum dessen, wie Menschen leben können, erweitert. Insofern betrifft queere Theologie alle, aber in der existenziellen Weise Menschen, die sich als queer definieren. Wobei auch da, ja, es ist ein bisschen die Frage, wer definiert da wen? Also von außen wird häufig von einer queeren Community gesprochen, wo ich sagen würde, es gibt nicht die queere Community. Also es gibt unterschiedliche Gruppierungen, die sich teils sehr, sehr unterschiedlich positionieren, auch nicht unbedingt viel miteinander zu tun haben, was eigentlich gerade vor dem queeren Hintergrund eigentlich gut ist. Also dass es nicht die eine Position, eine Meinung gibt. Aber es gibt sozusagen nicht die queere heile Welt und alle anderen, die nicht dazugehören, bilden eine homogene andere Gruppe. Das ist weder in dem einen Fall so, noch in dem anderen. Und insofern, glaube ich, braucht es einfach auch viel Gespräch, viel Begegnung, um eben nicht ja zu sagen, die Queeren versus die anderen, sondern die Frage, wenn ich jetzt, wer sagt über mich, ob ich queer bin oder sage ich selber? Also das ist auch wieder eine Machtfrage sozusagen. Mhm. Queer oder auch andere Begriffe. Es ist ja längst nicht der einzige, den es in dem Feld gibt zur Selbstbeschreibung. Aber eben die Frage als Identitätsbegriff oder als politischer Begriff ist auch nochmal ein Unterschied.
Das finde ich an eurem Buch wirklich auch spannend. Ihr habt unterschiedliche AutorInnen, wo einige queer sind und andere nicht. Und spielt im Buch aber keine Rolle. Also es ist im Grunde ein gemeinsames Gespräch. Es ist ein gemeinsames Forum. Und ja, das ist, glaube ich, die Kunst. Ne? Also nicht zu vergessen, dass es für andere eine kostspielige, teilweise auch gefährliche Frage ist. Als was werde ich gelesen oder wie werde ich sortiert. Und für andere ist es akademisch interessant und so. Und ich glaube, das muss man irgendwo in Erinnerung behalten. Ich würde auf euer Buch gerne nochmal jetzt ein bisschen zu sprechen kommen. Ihr seid ja durch alle Fachbereiche gegangen und habt euch das angeguckt. Das finde ich wirklich auch spannend dabei. Ich möchte mal mit dem Anfang des Artikels von Angela Standhartinger anfangen zum Neuen Testament. Paulus. Queer lesen und verstehen. Da schreibt sie ganz am Anfang, im 4. Jahrhundert hat sich Epiphanius von Salamis in seinem Buch Arzneikästchen gegen alle Häresien mokiert über die Prophetin Quintilia. Und dann erzählt er allerlei schlimme Dinge, die sie machen, dass die sagen, dass die Schwester des Mose eine Prophetin gewesen sei und dass sie darum auch Prophetin haben und dass Frauen bei ihnen auch Bischöfe und Älteste werden können, weil schon in der Bibel steht, in Christus ist weder männlich noch weiblich. Aber Epiphanius von Salamis erklärt dann sehr klar, der Apostel Paulus hat gesagt, die Frau soll schweigen und darf nicht lehren, Punkt, ihr lehre so. Und deswegen kennt kein Mensch die Prophetin Quintilia, wurde halt alles verbrannt und ausgelöscht und nichts wurde überliefert. Im Grunde solche Beobachtungen, wie alt manche Fragen sind und welche Deutungsmacht dazu geführt hat, dass man das aber wie verdrängt hat, das zeigen im Grunde diese historischen Studien und Beiträge. Wie ist es euch mit den Vorträgen gegangen? Was sind so Highlights, wo ihr sagen würdet, das fandet ihr richtig spannend, das fandet ihr echt lesenswert, wenn man biblische Texte einfach nochmal mit einer queeren Fragestellung anschaut?
Große Frage. Und gleichzeitig muss ich sagen, die ist mir so tief drin, dass ich sie gar nicht beantworten kann. Also ich könnte jetzt gar nicht sagen, den einen Erkenntnismoment, weil das meine Grundhaltung ist, biblische Texte zu lesen oder auch Kirchenlieder zu singen oder so. Also wenn es mir zu männlich formuliert ist, dann bin ich auch so frei beim Singen, ein anderes Pronomen einzufügen oder so. Insofern, ist das, ja, würde ich sagen, Grundhaltung und insofern schwer zu beantworten.
Für mich gibt es zwei Sachen. Also die erste ist wirklich eine Erkenntnis, weil man insbesondere, wenn man von queerer Theorie oder queerer Theologie spricht, sich so auf dieser diskursiven Ebene befindet, hat man die Tendenz, manchmal halt auch das Störende am Queeren so ein bisschen zu evakuieren oder evakuieren zu wollen. Und in diesem Zusammenhang fand ich Bruno Biermanns These sehr spannend, das Hohelied als gescheiterte Pornografie zu lesen. So ein kleiner Teaser für unser Buch. aber zudem möchte ich auch noch sagen, dass was sich, glaube ich, hinter dieser Frage versteckt, ist halt wiederum die Frage nach der Hermeneutik. Und zwar, ich glaube, also ganz klar, eindeutig wurde die Bibel auch missbraucht, um zu diskriminieren, um Hegemonialität zu rechtfertigen. Das muss man sagen, soll man sagen, insbesondere als Theologinnen. Aber andererseits kommt damit halt die Frage auf, wie liest man denn eigentlich die Bibel? Weil mit der Bibel kann man alles machen und alles begründen und alles rechtfertigen. Und die Frage, also das Wort Hermeneutik ist die Kunst des Verstehens, also wie verstehen wir Sachen, unter welchen Voraussetzungen? Und das wirft die Frage wieder an uns. Also dann ist der Ball plötzlich wieder auf unserer Seite. Okay, mit welchen Vorverständnissen und Vorprägungen komme ich eigentlich an die Bibel ran? Weil das wird natürlich beeinflussen, was mich anspricht oder nicht, oder was ich bereit bin, sofort zu glauben, oder was mich dann wiederum stört, was ich nicht will.
Es wäre eigentlich eine doppelte Sache. Also einmal zu sehen, die biblischen Texte sind in einem bestimmten Kontext entstanden und wir heute haben aber auch einen Kontext. Wir sind nicht objektiv oder sonst irgendwas, sondern auch wir haben eine kontextuelle Prägung, was auch gut ist, wenn wir es uns bewusst machen. Und dann ist sie auch, das ist auch hermeneutisch produktiv. Aber sozusagen das alles auszublenden, die eigenen Vorannahmen, nicht wahrzunehmen, es ist eigentlich unwissenschaftlich. So. Und insofern ist das Eingeständnis, die biblischen Texte sind in einem Kontext entstanden und auch wir haben einen Kontext, der ja situativ ist, ist eigentlich total produktiv für Theologie und macht das Ganze auch ehrlicher und irgendwie eigentlich existenzieller in einem positiven Sinn.
Ja, also ich komme aus Kreisen, da hätte man gesagt, ihr macht es euch jetzt ein bisschen einfach, wen interessieren heutige Kontexte? Die Bibel ist doch sehr klar, Gott ist der Herr der Welt, die Obrigkeit hat die Herrschaft über die einzelnen Länder, der Mann ist Haupt der Frau und steht seiner Familie vor, die Frau erzieht die Kinder, weiß ich nicht, höchstens das Haustier oder so. Also dieses autoritäre, hierarchische, patriarchale Christentum hat es ja lange gegeben. Es gibt es heute noch. Es könnte weltweit immer noch die Mehrheit sein. Ist die ganze Bibel so? Ist das alles so? Oder was gibt es da vielleicht auch an Gegengeschichten oder kritischen Impulsen?
Also es kommt darauf an, wie man es liest. Also es gibt auch viele Geschichten, die vielleicht schwierig sind, die aber vielleicht auch genau darauf aufmerksam machen, dass da irgendwie ein Konflikt ist oder so. Und es kommt darauf an, wie ich es lese. Also wenn ich den Herrn daherschauen als Legitimation fürs Patriarchat lese, dann hat es die Auswirkung. Es kann aber auch, also ich glaube, das Beispiel passt jetzt nicht ganz, aber ich kann auch den christlichen, also den Kyrios sozusagen lesen als Aufhebung von Macht im Sinne von die weltlichen Herren zählen nicht mehr, sondern Jesus Christus ist unser Herr. Also auch der Begriff des Kyrios hat ein emanzipatorisches Potenzial, je nach Perspektive.
Mhm. Genau, und diese Beobachtung fand ich spannend und die werden ja in mehreren Aufsätzen zusammengetragen. Ich bringe mal Zitat von Sina von Esch und Katharina Heiden aus dem Buch, die sagen, wenn queer allgemein als weit gefasster Begriff verstanden wird, in dem Sinne quer zu gesellschaftlichen Konventionen, dann war das Christentum als solches in seinen Anfängen queer. Steile These. Ich finde aber, wird schlüssig ausgeführt bei den beiden. Jetzt kann man streiten, muss man so weit gehen. Das Christentum hat sicher auch anti-queere Punkte in seinen Anfängen, ganz klar. So fällt jedem sofort ein. Aber es gibt tatsächlich so queere Momente. oder?
Also das Spannende an dem Ansatz von Katharina Heiden und Sena von Esch ist besonders, dass sie genau differenzieren und schauen, was passiert eigentlich, wenn wir mit unseren Begriffen und Kategorien auf die Spätantike schauen. Und was trägt das aus, was kann man machen, was sind die Grenzen und eben sehr genau methodisch auch zu prüfen, was ist wissenschaftlich redlich so. Und das finde ich das große Potenzial. Und dann entdeckt man eben ganz viel, die beiden ja auch, dann wirklich auch Biografien aus der Antike, die queere Aspekte haben, in unseren Worten heute, oder ja, die man auf jeden Fall beschreiben könnte als eigenständiges Leben oder widerständiges gegen hegemoniale Muster, die es gab. Und das behutsam zu entdecken ist, ja, sehr spannend, sehr, ja, und auch unsere Aufgabe vielleicht.
Ja, ich glaube, wir scheuen uns vielleicht so eine ganz klare Antwort zu geben, weil, also erstens, es sie wahrscheinlich nicht gibt, die ganz klare Antwort. Aber auch, weil ich zumindest mich hüten möchte, apologetische Theologie zu machen, also so eine defensive Theologie, wo man dann sagen kann, ach, ist doch alles nicht so schlimm. Theologie war ja immer queer und Gott ist immer queer gewesen und so, weil damit ja, bedeckt man dann auch die eigene Schuld der Kirche und der Theologie für die Unterdrückung, die sie ausgeübt hat, queeren Menschen gegenüber. Und so leicht möchte ich es mir nicht machen. Ja. Denn ich glaube, die Wahrheit ist tatsächlich ein bisschen zwischen beiden Polen. Mhm. Also, wie du gesagt hast, das hat beides und man hat dann eine Wahl getroffen und man hat dann die queeren Potenziale oft nicht so sozusagen wahrgenommen. Das führt jetzt wieder zu Wiederentdeckung und das ist schön und spannend. Mhm. Aber an und für sich hat es beides und daher kann die Antwort halt nicht ganz klar ja oder ganz klar nein sein.
Ja, und das macht so spannend, nicht? Also klar, jetzt so zu tun, als wäre das auch schon erfunden worden im Neuen Testament, das gab es ja mit feministischer Theologie, nicht? Erst war man ewig dagegen und fand das alles Blödsinn und sonst wie. Und als das irgendwie Common Sense war, tat man so, als hätte der Apostel Paulus im Grunde den Feminismus schon erfunden. Und als wäre völlig klar, dass Gleichberechtigung steht ja alles Galater 3, 28 und so. Und das ist dann halt ein bisschen billig, wenn man sich einfach nicht mal klar macht, was da auch im Neuen Testament, aber auch in der Kirchengeschichte noch alles gewesen ist. Ich möchte noch ein Zitat bringen. Queer theology is about turning inside out and upside down classical Christianity. Zitat von Adam Curtis wird mal aufgeworfen so. Also es ist im Grunde der große Orkan, der große Sturm. Alles wird auf den Kopf gestellt, aber dann geht's weiter. Meine These war, dass das Potenzial zu dieser Umkehrung gesellschaftlicher und kirchlicher Normungen an der Wurzel biblischer Theologie liegt. Ihr habt schon gesagt, dass ihr jetzt nicht sagen werdet, jawohl, genau, ist so, einfacher Fall. Mir persönlich hat das aber enorm geholfen. Also innerchristlich, innerbiblisch die Möglichkeit zu entdecken, man kann die Dinge nochmal neu bewerten. So, es läuft nicht darauf hinaus, jetzt die Bibel umzuschreiben und zu sagen, David und Jonathan war schwul und Naomi und Ruth waren lesbisch und alles war schon immer queer und so. So einfach ist es nicht, aber es gibt Potenzial. Und das fand ich an den Aufsätzen, den historischen dieses Buches einfach sehr faszinierend und darum sehr lesenswert.
Also als wir uns darüber unterhalten haben, wer fokussiert sich jetzt stärker auf was, da war mir sofort klar, welchen Aufsatz aus dem Buch ich gerne machen würde. Ich bin großer Fan ich möchte jetzt am liebsten sagen, der Dreieinigkeit Gottes, weil das ist für mich also derart ein Schlüssel geworden im Gottesverständnis, im Selbstverständnis, im Weltverständnis. Aber korrekt ist natürlich zu sagen, ich bin ein Fan der Trinitätslehre oder der Lehre von der Dreieinigkeit Gottes, dieser Vorstellung, weil wir nie einen Zugriff haben auf das, was Gott tatsächlich in sich selber ist und wie du es auch schön formulierst in deinem Aufsatz, was in Gott abgeht. Wer will das eigentlich so ganz genau wissen? Ne? Also das, weil ich ein Fan der Trinitätslehre bin, bin ich auf deinen Aufsatz, liebe Lara, zugegangen. Und es geht in deinem Aufsatz um eine Theologin, Lynn Tonstadt, wird die, glaube ich, ausgesprochen, gell?
Ja.
Und die hat eine Kritik an der klassischen Trinitätslehre versucht. Also die hat, man nennt das, man würde jetzt im Englischen sagen, queering the doctrine of the Trinity, also diese Methode des Queerings. Und das fände ich jetzt mal interessant, wenn du uns ein wenig damit hineinnehmen könntest, weil wir glauben, vieles, was Queer Theology versucht und leistet, ließe sich vielleicht exemplarisch auch da an diesem Beispiel deutlich machen, auch für unser Thema Neues von Gott. Was hat dich gereizt an diesem Ansatz?
Ich glaube einerseits eben den Störfaktor, weil es eben Sachen auf den Kopf stellt. Und das fand ich einfach wahnsinns interessant. Und Trinität war für mich auch immer ein Herzensanliegen. Da finden wir uns gut. weil ich finde, dass in der Trinität, da spielen sich die großen Fragen ab. Also da ist wirklich die Frage, was, wer ist Gott, wer ist Jesus, wie hängt das zusammen, wie soll man das denken? Da geht's wirklich um die Wurst so. Und deshalb fand ich Trinität immer so spannend. Und auch, weil es sehr dynamisches Denken halt auch erlaubt. Also unser Gottesbild, wenn man mit der Trinität kommt, sagt, Gott ist in sich Beziehung, plural schon. Und andererseits eben als Frau, wenn man dann sagt, ja, Gott, Vater und Sohn und der Heilige Geist, ist schon doch auch sehr männlich. einerseits liebe ich diese traditionelle Sprache, weil ich glaube, es hat ein sehr großes Potenzial, auch in schwierigen Momenten wie zu stützen, so diese alten, bekannten Wörter. Aber mich hat gereizt zu überlegen, was sagen wir denn eigentlich, wenn wir sagen Gott, Vater, Sohn und Geist. Und ich glaube, man tut manchmal ein bisschen so, als ob die queere Theologie sehr viel reinlesen würde in Sachen. Also zum Beispiel ein bisschen den Vorwurf, ja, es sexualisiert jetzt alles zum Beispiel. Und ich finde, gerade bei der Trinität merkt man, dass da noch Tonstadts Kritik, die sagt, nee, Sex ist schon in der Trinität drin, wenn ich das jetzt mal ganz überspitzt formulieren darf.
Unbedingt.
Weil zu einem Vater wird man nur, wenn man einen sozusagen reproduktiven Sexualakt, penetrativen Sexualakt vollzieht und daraus halt ein Kind entsteht. Das ist das, was ein Vater eigentlich bezeichnet und kennzeichnet. Und man ist dann oft in der gutbürgerlichen Theologie auf der Ebene, ja, es ist ein Bild, es ist eine Metapher, es soll eigentlich was ganz anderes ausdrücken. Aber wenn man das Wort Vater und das Wort Sohn benutzt, dann sagt man das auch mit. Unbewusst. Aber es schwingt halt trotzdem mit. Und dann haben wir halt mehrere Strategien, damit umzugehen. Tonstadt versucht dann, diese sexuellen Machtgefälle ganz rauszunehmen aus der Trinität. Und es gibt eine andere Strategie, eine andere Variante, die macht eine andere queere Theologin, Marcella Althaus-Reed. Und die geht dann eher den Weg, ja, es gibt halt diese sexuellen Elemente, die nehme ich auf und die steigere ich nochmal. Und das sind zwei unterschiedliche Strategien, wie man dann queere Theologie anhand oder mit der Trinität betreiben kann.
Ich würde das vielleicht gerade noch gerne vertiefen. Und zwar das eine, eine der großen Herausforderungen in der Trinitätslehre ist tatsächlich die, dass man sagt, naja, wie ist das Ding entstanden? Und da gibt es ganz unterschiedliche Erklärungsmodelle. Und sagen wir mal, allgemein verständlich wäre es, dass man sagt, die Menschen, die da schon zu Zeiten des Neuen Testamentes und in den Jahrhunderten danach drüber nachgedacht haben, die haben einfach eine bestimmte Erfahrung gemacht mit Gott. Sie haben Gott als liebende Instanz wahrgenommen, der sie das Leben verdanken. Sie haben Gott als eine Instanz wahrgenommen, die diese Liebe in einer einzigartigen Weise kommuniziert, indem diese Liebe selber Mensch wird und das menschliche Leben mit uns teilt. Sie haben Gott in einer Art und Weise wahrgenommen, dass diese Liebe nicht nur kommt und mir gegenübersteht, sondern dass ich mir selber dieser Liebe bewusst und gewahr werde. Das wäre jetzt der Heilige Geist. Also das wäre der Vater, der liebende Schöpfer, der Sohn, der Mensch geworden ist und diese Liebe Gottes verkörpert, verleiblicht hat. Und der Heilige Geist, der uns dessen also absolut bewusst macht. Du bist ein geliebter Neuankömmling auf dieser Welt. Du bist von dieser Gottheit, von diesem Gott unendlich geliebt. Also die Trinität als Notlösung eigentlich, viel besser kann man gar nicht über Gott reden, wenn man Gott so erfährt, wie die das machen. Und da hat man dann schon immer versucht zu fragen, ja, aber jetzt haben wir Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das sind das jetzt drei Götter oder ist es einer? So, das ist mal das eine. Und in welchem Verhältnis stehen die denn dann zueinander? Und jetzt hast du schon zwei Dinge angedeutet. Da würde mich nochmal interessieren, was so deine Lösung wäre oder was du da von Tonzer auch so charmant findest. Das eine ist, es entsteht in vielen Trinitätstheologien eine ganz klare, wir nennen das Monarchie. Der Vater ist irgendwie immer der das Sagen hat. Also von ihm geht alles aus, zu ihm geht alles hin. Und das ist natürlich schon mal schwierig, das wäre sozusagen das Patriarchat in der Trinität. Und das andere ist der Gedanke der Perichorese. Und ich sag's jetzt mal bewusst so, dass hier jeder auch spürt, warum das was mit queer zu tun hat. Perichorese bedeutet, es sind nicht drei Götter oder Göttinnen, es ist ein Gott, weil die durchdringen sich gegenseitig ständig. Der Vater im Sohn und der Sohn im Vater und das alles im Heiligen Geist. Und das sind jetzt Dinge, wo Menschen mit ihren queeren Lebenserfahrungen, mit ihren Ansätzen einfach auch Schwierigkeiten haben. Und wenn man das jetzt von unserer Sicht aus denkt, ich in du in mir, also wer da nicht auf komische Gedanken kommt und da nicht etwas Sexualisiertes heute, in die Richtung habe ich das verstanden und du sagst, ja genau, und dessen müssen wir gewahr werden. Und was würdest du jetzt vorschlagen? Wie kann man das umdenken? Was gäbe es hier Neues sozusagen von Gott, ohne dass du dir anmaßt, ich weiß, was in Gott abgeht. Da bist du ja auch sehr vorsichtig.
Also für mich ist die Trinität immer eine Art Sprachspiel gewesen. Also die Trinität ist eine Art Grammatik des Glaubens. Es ist ein Sprachkonstrukt, das wir erfunden haben, wenn ich das so dreist sagen kann, um eben genau das, was du vorhin angesprochen hast, zu beschreiben. Aber das gibt uns natürlich auch die Freiheit, das Sprachspiel wie weiter zu dichten, auszudehnen. Und das ist natürlich jetzt eine sehr große Frage, aber ich finde, mein Lösungsansatz, ich habe halt eigentlich zwei. Und ich finde, je nach Kontext oder je nachdem, was man gerade macht, kann man sich beider Sprachspiele bedienen. So. Der eine ist halt eben zu versuchen, dieses Hierarchische ein bisschen wegzudenken. Und das ist genau das, was Tonstadt versucht zu machen, weil sie sagt eben auch das mit der Perichorese, man hat den Eindruck, es ist alles horizontal und dann hat man es eigentlich erledigt mit der Hierarchie und so. Aber man geht dann trotzdem halt immer davon aus, der Vater ist eigentlich als Erster. So, das ist so die erste Person, damit fängt es an. Und sie versucht eine neue Dichtung sozusagen von diesem Sprachspiel, wo sie sagt, zum Beispiel, the Holy Spirit is the enabler. Also sie versucht so Bezeichnungen zu finden, die nicht von Hierarchie abhängig sind. Und das wäre für mich sowas wie die Idealvorstellung, sozusagen das Reich Gottes. Aber wir leben halt nicht in dieser Welt jetzt. Wir leben sehr wohl in einer patriarchalen Welt, in einer Welt mit Gewalt, nicht weniger sexueller Gewalt, sexualisierter Gewalt. Und man kann es dann eben halt auch wie Marcella Althaus-Reed machen und sagen, die Trinität ist eine himmlische Orgie. Also es ist so weit zu treiben, weil dann plötzlich wird etwas sichtbar, was halt oft ist oder abläuft, aber man nicht nennen will oder nicht nennen möchte, eben Thema sexualisierte Gewalt. Wir wissen von Untersuchungen, dass sexualisierte Gewalt nicht von irgendwie Fremden auf der Straße im Dunkeln der Nacht ausgeübt wird, sondern von Männern, die man kennt. Und das ist natürlich sehr unangenehm, sich das einstehen zu müssen und diese Diskussion zu haben mit den Männern in unserem Leben. Aber wenn man dann sagt, naja, solche Sachen wie Sex gehören auch zu Gott, in Gott, die himmlische Orgie, dann plötzlich kommt etwas in den Fokus, was vielleicht unangenehm ist und ja, stört, aber eigentlich genau darum geht es. Und beides hat seine Berechtigung sozusagen. Das eine vielleicht mehr als Kritik und Dekonstruktion und das andere vielleicht eher so als Motivationsvorstellung vielleicht.
Ja, ja. Das ist ein Experimentieren und ich geb echt zu, an manchen Stellen habe ich da geschluckt, habe gedacht, das ist eine hoffnungslose Sexualisierung der Gottheit. Aber wenn ich mal wenigstens ansatzweise versuche, die eben ein bisschen die Perspektive queerer Menschen zu übernehmen, dann ist es urplötzlich, klingt es doch auch in meinen Ohren ein wenig anders. Wäre es für euch in Ordnung, wenn ich ein paar Sätze aus dem Credo, aus dem Glaubensbekenntnis vorlese, was du auch dann versucht hast zu formulieren? Also Glaubensbekenntnis geht ja urplötzlich so, ursprünglich so, also was heißt ursprünglich, aber die wir kennen, apostolische Glaubensbekenntnis, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, an Jesus Christus, das wäre die zweite Person der Trinität, eingeborener Sohn, und an den Heiligen Geist, so. Und jetzt formulierst du, liebe Lara, wir glauben an Gott, frei und liebend, der die Nennende, Lobende, Ermächtigende, sie frohlocken Schulter an Schulter in Vergnügen und Gemeinschaft. Also das wäre jetzt sozusagen so das erste, den ersten Ballon, den du steigen lässt. Oder dann geht's weiter. Wir glauben an Gott, welche die Schöpfung als geschaffen würdigt, welcher in die Endlichkeit und in die Sünde kam, uns zu befreien, welcher oder welche lebte, nachdem sie litt und starb. Da bist du noch ziemlich nah so an den Glaubensbekenntnissen, die ja heute die Liturgie der Kirche ausmachen. Würdest du jedem von uns empfehlen, doch mal so aus der eigenen Perspektive auch mal so ein Glaubensbekenntnis zu versuchen? Was ist für dich das Verheißungsvolle dahinter?
Hinter dem Glaubensbekenntnis?
Ja.
Ja, also auf die erste Frage unbedingt. Also ich kenne das auch aus meiner Gegend, dass Konfirmandinnen dann zur Konfirmation das eigene Glaubensbekenntnis versuchen zu buchstabieren. Und natürlich ist das eine Herausforderung. Aber insbesondere wir als Reformierte sind ja nicht bekenntnislos, sondern bekenntnisfrei. Das heißt, wir haben zum Beispiel, wenn man ordiniert wird als Pfarrperson, kein bindendes Bekenntnis, worauf man sich beruft, aber wir sind frei, die eigenen Bekenntnisse zu sprechen. Und das erlaubt natürlich für solche Sprachspiele. Also ich würde wirklich jedem raten oder sie ermutigen, zu versuchen, selbst den eigenen Glauben mal zu buchstabieren, weil das zwingt dann sehr, ihn auch zu durchdenken. Ich habe ja zwei Glaubensbekenntnisse geschrieben und beim ersten habe ich bewusst versucht, mich an der Struktur der klassischen, traditionellen alten Glaubensbekenntnisse aus der alten Kirche zu orientieren, um nicht gerade alles völlig neu zu machen, aber zu schauen mit den neuen Erkenntnissen, was kann ich Neues und anderes zur ersten, zweiten, dritten Person der Trinität sagen. Und ich habe versucht, so das Gemeinschaftliche stark zu machen und auch ein bisschen die Körperlichkeit / Sinnlichkeit ein bisschen reinzubringen, weil das ist ein Thema, obwohl wir an einen inkarnierten Gott glauben als Christinnen, hat man Körperlichkeit und in freudige Körperlichkeit halt doch auch ein bisschen evakuiert. Und das versuche ich wieder sozusagen einzuholen. Und im zweiten habe ich dann eher versucht, ein bisschen freier zu schreiben und zu schauen, okay, was sind so wie die Haupterkenntnisse und was mir am meisten gefällt, also nicht an meinem eigenen Glaubensbekenntnis, die orientieren sich ja eigentlich an Lynn Tonstadts Erkenntnisse, ist die Freude wieder reinzubringen. Ich glaube, insbesondere wenn man von queeren Erfahrungen spricht, hat man vielleicht die Tendenz, das Leid so in den Vordergrund zu stellen. Und natürlich soll man es unbedingt nennen und bekämpfen, aber Freude hat auch so ein großes Befreiungspotenzial.
Ja, also ich kann das nur empfehlen, allen, die das Buch sich jetzt downloaden wollen oder so, in diesem Beitrag, dieses zweite Bekenntnis, da geht es richtig sinnlich zu. Ein wenig rauschhaft, da kommt unheimlich viel Energie in die Gottheit rein. Und ich war mir auch nie so ganz sicher, ob es jetzt nur um die dreieine Gottheit geht oder ob wir nicht immer schon damit zusammen sind. Also von wem da die Rede ist, bleibt auch offen. Ich finde es sehr, sehr inspirierend. Und
danke.
Möchte dir für die Anregungen danken und mögen noch ganz viele ZuhörerInnen sich diese Anregungen auch gönnen.
Ich würde vorschlagen, wir schließen mit einer letzten kleinen Runde. Warum sollten unsere ZuhörerInnen sich mit queerer Theologie beschäftigen? Wer mag vor euch anfangen?
Also ich rechne mal überall mit queeren Menschen und glaube, dass wahrscheinlich viele dabei sind, die ja für dies ein inneres Anliegen ist. Ja, und das ist so das eine. Und das andere, dass eben Theologie insgesamt profitiert von den Fragen und den Umstürzen, die die queere Theologie beiträgt. Also ich würde eben sagen, queere Theologie ist eigentlich, macht eigentlich das, was Theologie ausmacht. Also wirklich Fragen stellen und aushalten, dass es nicht nur eine Antwort gibt, den Horizont zu weiten und eben nicht zu sagen, es ist so und ganz viel auszuschließen. Das ja, also als genuines Tun von Theologie. So.
Für Menschen, die sich gerne stören lassen, anreizen lassen, hat queere Theologie sehr, sehr großes Potenzial. Und ich würde auch sagen, queere Theologie geht von konkreten menschlichen Erfahrungen aus. Und daher wird man als Mensch sehr ernst genommen. Es ist nicht nur diese bürgerliche Theologie, die Schleiermacher zitiert in der Predigt, um das jetzt ganz plakativ zu sagen, sondern sie geht davon aus, ja, Menschen haben Erfahrungen, Menschen haben Körper, Menschen haben Sexualität und die kann freudig sein, die kann schön sein, die kann auch gewalttätig sein, aber das ist unser Lebenshorizont und darum geht's. Und aus diesen Orten reden wir zu Gott, reden wir über Gott, denken wir Gott. Und das finde ich unglaublich würdigend.
Also ich für mich finde, das ist irgendwie ein Modus, Theologie zu treiben oder theologisch zu arbeiten. Hinter dem Satz, Gott ist queer, steht jetzt eben genau nicht der Anspruch, der genau das Gegenteil wäre von Gott ist männlich. Nee, Gott ist jetzt, das ist eben überhaupt nicht so, sondern Gott ist queer bedeutet, wir werden nie mit ihm fertig sein. Der Reichtum dieses Gottes ist so unfassbar, unerschöpflich, unausschöpflich für uns, dass jeder Mensch aus seiner, aus ihrer persönlichen Perspektive heraus wirklich dort andocken kann und kann seine Erfahrung, ihre Erfahrung mit diesem Gott in einer persönlichen, eigenen Gottesvorstellung auch zusammenbinden. Das, finde ich, macht es für mich unheimlich wertvoll. Es ist für mich eine nette, freundliche, aber auch markante Ermunterung. Auch du hör auf, dass du dir eine Vorstellung von Gott machst, wo du irgendwie denkst, ja, das ist jetzt so und von dort am Ende sogar noch andere Gottesvorstellungen und Theologien meinst, beurteilen zu können. Dafür ist Gott viel, viel zu schön und viel zu attraktiv. Man würde heute vielleicht sagen, dafür ist Gott auch viel zu sexy, als dass man je mit ihm fertig wäre. Ich möchte mit Gott nicht fertig sein. Und das ist der Impuls, den ich jetzt als erstes Mal von Queer Theology mitgenommen habe.
Ich nehme aus dem Gespräch nochmal mit, Lara, was du am Ende sagtest. Also nicht nur immer das Leid fokussieren, ist natürlich nicht ignorieren, aber nicht fokussieren. Es gibt so viel auch queere Freude. Als ich so vor 16 Jahren meine Umkehr hatte, war das Motiv schon Mitgefühl mit queerem Leiden. Und ich glaube, das ist schon auch noch wichtig. Dinge, die Menschen kaputt machen, auch beenden. Und aber auch bitte schön sehen, es gibt so viel queere Freude und Freiheit und Entdeckerlust und ein Leben in mehr Unbestimmtheit und Offenheit. Da könnten wir, glaube ich, alle von profitieren. Ganz herzlichen Dank für euer Hiersein und für das Gespräch.
Danke euch.
Ja, vielen Dank.
Und ja, liebe ZuhörerInnen, wir hören uns nächste Folge. Macht's gut. Ciao.
Ciao miteinander.